sehen wir gerade die ersten Feststoffzellen in einem deutschen Elektroauto. Im neuen Mercedes EQS, da werden jetzt die ersten Feststoffzellen getestet und wir sprechen dazu heute exklusiv mit dem US-Hersteller Factorial Energy. Bisher stammen die Akkus des Mercedes EQS ja noch von den chinesischen Batterieherstellern CATL und Farasis. Das soll sich in Zukunft ändern und wir fragen nach, naja, wie viel Energiedichte stecken denn nun in diesen neuen Solid-State-Batterien drin? Wie hoch ist die Zyklenfestigkeit und hat Mercedes vielleicht ein bisschen zu viel versprochen? Alles das heute exklusiv im Geladen-Podcast.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Podcast für Feststoffbatterien. Liebes Publikum, wenn Sie mögen, was wir hier so machen im Podcast, dann drücken Sie gerne auf Abonnieren oder auch auf die Glocke, wenn Sie benachrichtigt werden wollen, wenn wir hier neue Podcasts rausbringen. Wir haben hier einen herausragenden Gast im Podcast und zwar Dr. Raimund Körver. Hallo.
Ja, ich freue mich, heute hier zu sein.
Sie sind Vice President Business Development bei Factorial Energy, einem Unternehmen, einem Zellentwickler, der in letzter Zeit ziemlich viele News rausbringt. Da kommt man gar nicht an ihnen vorbei, wenn man sich für Feststoffbatterien interessiert. Geben Sie uns mal so einen ganz kleinen Einblick in Ihr Startup. Ich glaube, das kann man noch so bezeichnen. Wie viele Mitarbeitende haben Sie? Was machen Sie eigentlich?
Wie Sie schon gesagt haben, wir sind ein Batterietechnologieunternehmen. Das heißt, wir entwickeln Next-Generation-Batterien. Das zielt vor allem darauf ab, keine inkrementellen Fortschritte jetzt an der existierenden Technologie zu machen, sondern wirklich so eine Art Quantumsprung in der Energiedichte. Und dazu entwickeln wir neuartige Elektrolyte, die wir dann mit Hochkapazitätsanoden, zum Beispiel Lithium-Metall, kombinieren, um eben diese Energiedichten zu erreichen. Ich denke, als Startup ist noch fair. Uns gibt es schon eine Weile, seit 2013, wurde damals aus der Cornell University ausgegründet und begann damals mit der Herstellung von Kathodenaktivmaterialien. Also den Materialien, die auch heute in Lithium-Ionen-Batterien an der positiven Elektrode verwendet werden. Die Gründer ist aber dann schnell bewusst geworden, dass die eigentliche Limitierung nicht die Kathode ist. Da gab es schon sehr viele Vorarbeiten, auch von großer Industrie. Sondern der Elektrolyt ist die viel limitierendere Komponente. Dann hat man sich deutlich eher auf den Elektrolyt oder Advanced Electrolytes dann auch fokussiert und besonders in Richtung Feststoffbatterie, also die Flüssigkeit in der Batterie mit einem entweder einem Quasi-Feststoff, also einem Polymergel zum Beispiel, oder auch einem kompletten Feststoff, einer Keramik, auszutauschen.
Darüber reden wir heute, über zwei verschiedene Batteriezelltechnologien bei Ihnen. Einmal fest, einer Quasi-Solid-State-Battery und dann der Solstice Batteriezelle, das ist tatsächlich eine volle Festkörperbatterie aus dem Hause Factorial Energy. Jetzt wissen wir ja auch, dass Dieter Zetsche bei Ihnen sehr, sehr aktiv ist. Er ist Investor und Senior Advisor bei Factorial Energy. Dieter Zetsche kennt natürlich jeder ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Wie sind denn da die Verbindungen zu Mercedes? Wie arbeitet man da einander zu?
Beide, sowohl Dieter Zetsche als auch Mercedes selber, haben natürlich sehr früh schon in unsere Technologie investiert. Wir arbeiten mittlerweile, glaube ich, seit fast 4 Jahren mit den Kollegen aus Stuttgart. Und das ist eine sehr, sehr tolle Kooperation für uns, weil wir natürlich auch andersrum sehr viel lernen. Also mit so einem Premium-OEM zusammenzuarbeiten, ist natürlich auch für jetzt ein kleines Startup in Boston zu dem Zeitpunkt natürlich was ganz Tolles. Und wir sind da sehr kollaborativ unterwegs, also haben da auch ein sogenanntes Joint Development Agreement, wo wir entsprechend dann Batteriezellen von Factorial für Mercedes-Autos entwickeln. Das ist eine sehr enge Entwicklungsarbeit. Wir schicken auch regelmäßig natürlich Samples hin zum Testen und haben da eine sehr wertvolle Kollaboration für uns aufgebaut.
Jetzt wissen wir, dass Factorial Energy nicht der einzige Feststoff-Batteriezellentwickler ist für Mercedes. Da gibt es zum Beispiel das Startup Prologium. Die sind auf einem völlig anderen Pfad unterwegs. Aber vielleicht erklären Sie unseren Hörern nochmal, warum macht Mercedes das denn nicht alles selbst? Warum brauchen die sozusagen Startups wie Sie, die da draußen so grundsätzlich Batteriezellen oder auch Feststoffzellen entwickeln, und eben nicht in Stuttgart?
Ich denke natürlich, man kann sagen, das ist in der Batterietechnologie, das ist ein unglaublich komplexes Feld. Und auch was die Next Generation angeht, ist es natürlich nicht von vornherein klar, welche Technologie überhaupt am Ende vielleicht gewinnt, wenn man das so sagen kann. Das heißt, da vielleicht auch sich ein bisschen breiter aufzustellen und vielleicht aus verschiedenen Kollaborationen dann auch zu lernen, finde ich sehr nachvollziehbar. Für Factorial muss es nicht natürlich dann um eine oder zwei Technologien drehen, auf die man sich wirklich fokussiert und wo man dann die auch natürlich konsistent weiter vorantreibt.
Der Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer, der hat vor 3-4 Jahren, 2021, gesagt, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre der Einsatz der Factorial-Technologie in kleinen Serien in einer begrenzten Anzahl von Fahrzeugen erfolgen solle. Jetzt fragen sich natürlich die Leute da draußen, unsere Podcast-Hörer, ist das passiert? Sind Sie da im Zeitplan?
Also wir hatten vor einigen Monaten, haben wir erst unser sogenanntes B-Sample zusammen mit Mercedes auch publiziert. Das ist ein Begriff, der aus der Entwicklungsphase der Batterie stammt. Das heißt, man hat verschiedene Sample-Phases von A bis D, also A, B, C, D. Und da nimmt dann sowohl die Reife zu, als auch die Mengen oder die Stückzahl, in denen solche Batterien dann hergestellt werden. Und ich würde sagen, wir sind da sehr optimistisch. Also wir arbeiten unsere Meilensteine in diesem Prozess nach und nach ab. Und wenn wir die erreicht werden, dann werden die auch weiterhin natürlich kommuniziert. Was den Zeitraum angeht, kann man so grob sagen, dass so jede Phase so ungefähr 1 bis 1,5 Jahre dauert. Und da kann man sich ja irgendwie ausrechnen, wann das dann ungefähr vielleicht soweit ist für den Markteintritt.
Dann stellen wir ganz kurz mal diese Solstice-Batteriezelle vor, zu Deutsch Sonnenwende. Jetzt fragt sich natürlich der geübte Podcast-Hörer, geladen Podcast-Hörer, Mensch, sind das eigentlich wirklich per se Festkörperzellen oder ist das so eine Art Zwischenversion, Almost Solid-State Battery mit irgendwie Gel-Elektrolyten oder ist es wirklich eine Solid-State-Battery-Zelle aus dem Lehrbuch?
Nein, also in der Zelle ist wirklich kein Gel und auch keine Flüssigkeit mehr verbaut. Das ist eine wahrhaftige Feststoffbatterie. Es sind keine weiteren Flüssigkeiten jetzt als Hilfsmittel enthalten. Und was wir verwenden, ist wirklich eine komplett feste Schicht aus einer Keramik, so einem genannten Sulfid-Elektrolyt. Das heißt, dieser Elektrolyt ist basierend auf Schwefel. Wichtig ist, das ist keine Lithium-Schwefel-Batterie, sondern der Elektrolyt enthält Schwefel, also das Material, was am Ende die Lithium-Ionen leitet zwischen den beiden Elektroden. Das Kathodenmaterial ist nach wie vor ein NMC811, also ein Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid, ein geschichtetes Oxid. Das wird auch heutzutage schon in Batteriezellen verwendet und das können wir quasi weiterverwenden. Der Vorteil natürlich davon, von der Verwendung eines komplett festen Elektrolyten ist, man kann ihn nicht zum Kochen bringen. Also bei jeder Temperatur wird er nicht frieren, der wird nicht kochen. Der wird sich irgendwann vielleicht in ein Gas zersetzen, aber er wird jetzt nicht eine Phasenumwandlung in eine von flüssig zu gasförmig machen. Und das ist ganz wichtig, weil das ein Sicherheitsaspekt ist. Das heißt, ein organischer Elektrolyt in einer Lithium-Ionen-Batterie, der kann natürlich irgendwann dann vaporisieren. Der fängt so ungefähr bei 70 Grad an, dann deutlich Gase zu entwickeln und die sind dann gefährlich. Das heißt, wir erhöhen nicht nur die Energiedichte mit diesem Elektrolyten, weil wir da auch sehr hochkapazitive Anoden verwenden können, sondern wir erhöhen auch die Sicherheit der Zelle.
Da können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen, wenn es um die Vorteile dieser speziellen Elektrolytchemie geht. Jetzt sagen Sie doch aber erstmal für unsere Podcast-Hörer, was kann denn diese Zelle, diese Solstice, wenn man da mal diese Kennzahlen vergleicht?
Ja, also mit dieser Technologie erreichen wir eine deutliche Steigerung der Energiedichte, sowohl volumetrisch als auch gravimetrisch. Also volumetrisch kommen wir auf ungefähr 860 Wattstunden pro Liter und gravimetrisch haben wir jetzt 420, 430 Wattstunden pro Kilogramm als nächstes Produkt gerade angekündigt. Das ist eine Steigerung von 30-50% zu jetzt konventionellen Lithium-Ionen-Batterien. Man kann sich das so vorstellen, in einem Auto, was jetzt eine fixe Reichweite hat, kann man am Ende dann deutlich weniger Batterie verbauen, also dann entsprechend hoffentlich dann auch die 30%. Oder man kann natürlich sagen, ein Auto, was vielleicht heute 600 Kilometer Reichweite hat, kann man dann auf die 900 Kilometer ausweiten.
Ja, Sie sagen, es 400 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist gut, das ist aber nicht herausragend gut. Die 1000 Kilometer Reichweite sind da vielleicht noch nicht drin mit ungefähr einem 100 Kilowattstunden Pack im E-Auto. Was macht denn die Zyklenanzahl? Wie lange kann so eine Zelle leben?
Es kommt natürlich auch darauf an, wie man das Batteriepack am Ende designt. Also wir haben ja noch weitere Vorteile neben der absoluten Energiedichte. Das heißt, wir versprechen uns natürlich auch darüber hinaus, über die Zellebene sozusagen, noch mal mehr Vorteile. Was das Zyklenleben, also die Anzahl der Lade- und Entladezyklen angeht, haben wir aktuell Prototypen in einem kleineren Format. Die sind um die 3000 Zyklen schon gelaufen. Man muss dazu sagen, dass fairerweise so ein Cycle-Life zu recorden dauert auch immer sehr lange. Also es dauert teilweise 1,5 bis 2 Jahre, bis man dann an solche Zahlen auch wirklich rankommt. Und dementsprechend ist natürlich der Entwicklungszustand immer ein bisschen hinterher dem, was man jetzt gerade announcen kann oder was man jetzt gerade vielleicht auf ein Specsheet auch draufschreiben kann.
Und wenn man mal die Laderate jetzt beäugt, die C-Rate, wie schnell kann ich diese Zelle aufladen? Auch hier vielleicht wieder der Vergleich mit dem E-Auto. Klar, das kann man natürlich jetzt noch nicht so richtig sagen, weil Mercedes dann das Pack baut aus ihren Zellen. Aber jetzt mal so ganz grob, eine ganz grobe Hausnummer.
So grob geht's in die Richtung von 20 Minuten. Das ist auch ganz wichtig, weil daran sind jetzt heutzutage auch Konsumenten schon gewohnt. Was man hier mal beachten muss, ist, dass die eine höhere Zelle, eine Zelle, die eine höhere Energiedichte hat, natürlich dann in dieser Zeit, wo ein bestimmter Ladezustand abgefahren ist, auch mehr Kilometer oder Meilen lädt. Das heißt, die Hoffnung ist natürlich da, dass man dann auch trotzdem eine Steigerung in der Reichweite pro Minute hat. Was für das Laden vielleicht auch noch sehr relevant ist, eine große Limitation von heutiger Technologie, von Lithium-Ionen-Batterien, ist die Temperaturentwicklung beim Schnellladen. Also wenn man besonders schnell lädt, also mit Ladegeschwindigkeiten von vielleicht 15 bis 20 Minuten, erhitzt sich die Zelle deutlich. Für unsere Technologie, die jetzt eine sehr hohe thermische Stabilität hat, ist das natürlich besonders wichtig, weil wenn die Limitierung jetzt nicht mehr vielleicht bei 55 oder bei 60 Grad ist, sondern man kann jetzt die Zelle vielleicht bis 70, vielleicht bis 80, 90 Grad auch aufheizen, dann ist das ein enormer Vorteil. Das spiegelt sich dann sowohl im Ladeverhalten als natürlich auch in dem Design von dem Batteriepack wieder.
Sie haben sich jetzt für diese Zelle für einen sulfidischen Ansatz entschieden. Bei Ihrer anderen Festkörperbatterie namens Fest haben Sie einen anderen Weg gegangen. Da ist es tatsächlich eher die Polymer-Geschichte dort verwirklicht worden. Jetzt gehen wir mal tatsächlich rein in den Vergleich dieser drei verschiedenen Ansätze. Also Polymer-Elektrolyt, sulfidische und oxidische Ansätze für den Elektrolyt. Sie haben gerade die Temperatur beispielsweise angesprochen. Da ist das Temperaturfenster offenbar für diese Zellen sehr attraktiv bei sulfidischen Ansätzen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, Sulfide haben ein sehr hohes Temperaturfenster. Einerseits kann man die haben die eine hohe thermische Toleranz, was jetzt hohe Temperaturen angeht. Die werden bis zu einem gewissen Grad sogar besser. Das liegt daran, dass die ionische Leitfähigkeit, also das sozusagen die Geschwindigkeit, mit der Lithium-Ionen durch den Elektrolyten sich bewegen, steigt mit der Temperatur. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Ich würde mal sagen, so bis 80, 90 Grad. Und dann hat man wieder einen Trade-off mit vielleicht der Grenzflächenstabilität. Die anderen Elektrolytklassen, an denen wir mitunter auch arbeiten, zum Beispiel jetzt Polymere, die haben jetzt kein so weites Stabilitätsfenster, was die Temperatur angeht. Also da ist man dann meistens eher limitiert bis vielleicht 60, 65 Grad. Das heißt, diese komplett feste Zelle hat nochmal einen deutlichen Vorteil gegenüber so einer Polymer- oder Quasi-Solid-State-Batterie.
Dann bleiben wir aber trotzdem nochmal bei diesem Temperaturfenster. Das interessiert mich deshalb so sehr, weil es natürlich auch ganz andere Anforderungen für Mercedes sein könnten. Also zum Beispiel die Kühlung in einem Elektroauto würde doch komplett anders aussehen mit einer Sulfid-Feststoff-Batteriezelle als jetzt beispielsweise mit einem Polymer-Elektrolyten, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Die große Hoffnung für die Solid-State-Batterie und für Technologien wie Solstice, die dann vielleicht eine höhere thermische Toleranz haben, ist, dass man hier auch Materialien rausnehmen kann aus dem Pack. Also nicht nur die Energiedichte der Zelle steigert, sondern auch die Energiedichte des Packs. Und das funktioniert so, dass zum Beispiel, wenn man sagt, man kann die Zelle aufheizen bis 80, 90 Grad, dann kann man sich überlegen, wie verhält sich denn meine Zelle, wenn ich jetzt mein Mercedes oder auch ein anderes Fahrzeug fahre, wie heiß wird denn die Zelle wirklich? Wird die 50 Grad, wird die 60 Grad, wird die vielleicht niemals 90 Grad, dann kann man vielleicht auch in dem Fall von einer aktiven Kühlung, also zum Beispiel einer Flüssigkeitskühlung, die sehr komplex ist und auch natürlich sehr kostenspielig ist, zu einer passiven Kühlung wechseln. Das könnte zum Beispiel einfach eine Art Cold Plate sein, also eine Kühlplatte, die dann passiv die Wärme abführt. Und im nächsten Schritt könnte man darüber diskutieren, ob vielleicht überhaupt eine Kühlung notwendig ist oder ob man das Ganze weglassen kann, was natürlich nochmal signifikant Kosten auch dann sparen könnte.
Und wenn man das mal vergleicht mit Batteriepacks heutzutage, was sind da so für Temperaturen im Mittel festzustellen?
Also meistens werden die Temperaturen so auf maximal 50, 55 Grad geregelt. Bei so Betriebsprofilen wie zum Beispiel im Schnellladen können diese Temperaturen dann auch schnell erreicht werden. Und das ist natürlich eine große Limitierung. Und wir versprechen uns, dass man mit einer Technologie wie Solstice das natürlich nach oben regulieren kann und dadurch dann auch Kosten im Batteriepack spart.
Jetzt haben Sie mit Solstice diesen Weg der sulfidischen Elektrolyte eingeschlagen. Davor allerdings mit der Fest-Lithium-Metall-Anode waren Sie eigentlich auf Polymere ausgerichtet. Warum denn jetzt dieser Schwenk sozusagen auf Sulfide?
Wir verfolgen heute beide Technologien weiter, weil wir sehen, dass es da sehr komplementäre Betriebsszenarien gibt. Man kann sich das auch so vorstellen, dass die eine Technologie ist so eine Art Drop-in-Solution. Also wir verwenden sehr viel von dem existierenden Prozess für Lithium-Ionen-Batterien. Wir haben mal ausgerechnet, so um die 80-85% des existierenden Prozesses können wir wiederverwenden für die Festtechnologie. Das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, man muss jetzt nicht komplett neues Equipment entwickeln, man muss nicht die Maschinen bauen, die Maschinen bauen. Das alles geht deutlich schneller. Man hat quasi die Möglichkeit, heutzutage in eine Gigafactory zu gehen und das für, sage ich mal, einen schmaleren Betrag umzudesignen. Das heißt, für uns ist die Motivation zuerst fest, also eine Lösung, die quasi quasi solid ist und auch sehr nah und auch bereit zum Eintritt in aktuelle Produktionslinien. Und dann eine Weiterentwicklung zu Sulfidelektrolyten, also einer vollständig keramischen Zelle, die natürlich dann mit Änderungen in diesem Prozess auch einhergeht.
Jetzt kennen unsere Hörer den Talk mit Professor Jennifer Rupp. Die hat hier referiert über diese verschiedenen Ansätze, die Sie gerade darstellen. Für Solstice benutzen Sie Sulfide. Mercedes hat mit dem Partner Prologium eigentlich ein Startup, was auf oxidische Elektrolyte setzt. Jetzt benutzen Sie auch unter anderem für Fest eben den Polymeransatz. Gibt es irgendwie eine Abschätzung, welcher dieser drei Stränge am Ende das Rennen machen wird?
Also ich bin natürlich überzeugt von Solstice und Fest. Ich bin da natürlich auch befangen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall im ersten Moment quasi Solid-State-Batterien gehen. Also wir sehen das auch schon in China. Da gibt es teilweise schon in den ersten Fahrzeugen. Sulfide werden auch sich durchsetzen. Es wird eigentlich noch eine Weile dauern. Also wir haben, wie gesagt, die Umdesignung des Prozesses ist ein wichtiger Punkt, auf den wir Rücksicht geben müssen. Gleichzeitig leisten wir natürlich jetzt gerade auch wichtige Pioniersarbeit in der Entwicklung von diesen Prozessen im Zelldesign. Da gibt es viele Dinge, die sich ändern, teilweise auch zum Besseren.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal fragen, als die größte Herausforderung für diese sulfidischen Zellchemien bzw. Elektrolyte wird ja immer gesagt, dass die Stabilität, die Langzeitstabilität und die Lebensdauer eben noch nicht so hoch ist. Jetzt sagen Sie aber, Sie haben schon ungefähr 2000 Zyklen erreicht. Wie schnell fällt das denn konkret bei Solstice ab, diese Leistung? Also reden wir dann nach 2000 Zyklen nur noch von 80-70% oder wie viel Energie ist dann noch abzurufen?
Also eine ganz aktuelle Zelle, die wir am Laufen haben, die hat ungefähr die 2700 Zyklen an die 3000 und die hat noch so um die 85% der initialen Kapazität. Ich würde sagen, das ist sehr gut. Im Automobil ist, wie Sie sagen, die Lebensdauer meistens gedeckelt auf so 80-70% der initialen Kapazität. Das hat man so festgestellt, das ist so wahrscheinlich so hinnehmbar, wenn man jetzt als Konsument so ein Produkt benutzt. Die Grenzflächenstabilität ist allerdings ein ganz wichtiger Punkt und das ist sehr interessant, weil aus einer elektrochemischen Sicht sind Sulfide gar nicht so stabil. Also das Stabilitätsfenster ist so vielleicht so 1 bis 1,5 Volt nur und wenn man jetzt überlegt, eine typische Zelle die zyklisiert so zwischen 2,8 und 4,2 Volt, das ist schon mal deutlich überhalb dieses Stabilitätsfensters und deswegen ist es ganz wichtig, dass man viel Zeit darauf verwendet oder auch sehr smarte Lösungen schafft, wie man diese Grenzflächen eigentlich schützt. Also viel von unserer Entwicklungsarbeit steckt auch in zum Beispiel Schutzschichten auf Kathodenmaterialien, Schutzschichten an der Anode, die dann eben das Potenzial so ein bisschen schützen oder beziehungsweise den Elektrolyten von diesem Potenzial schützen, damit dieser eben nicht reagiert, wie Sie sagen.
Und das ist auch schon das Geheimnis. Natürlich fragt sich jetzt jeder Feststoffbatterie-Experte da draußen, Mensch, wie haben die das geschafft? Weil genau das, sagen Sie ja gerade, ist die Herausforderung. Können Sie darüber reden, was genau da in diesem Geheimnis der SEI bei Ihnen steckt?
Wir können natürlich jetzt nicht die Komposition hier podcasten, aber natürlich gibt es da auch viel akademische Vorarbeit. Also ich glaube, was wir machen, ist einfach eine sehr smarte Kombination von existierenden Sachen, die wir dann teilweise natürlich auch für unsere Zwecke optimieren. Also ein ganz wichtiger Punkt, wie ich gerade schon gesagt habe, ist zum Beispiel eine Schutzschicht auf den Kathodenpartikeln. Die Kathode besteht aus vielen, vielen kleinen Kügelchen, kann man sich vorstellen, die natürlich eine sehr große Oberfläche darstellen. Und wenn ein Material jetzt nicht stabil ist, dann würde es da zu einer SEI, also zu einer Abreaktion kommen. Und durch diese Schutzschicht gibt es einmal so eine Art physikalische Grenze, aber natürlich auch elektrochemisch führt das zu einem Potenzialabfall. Und das führt dazu, dass eben diese Grenzfläche stabilisiert wird und die Abreaktion findet natürlich weiterhin statt. Also wir haben natürlich einen Kapazitätsabfall über die Lebensdauer, aber wird deutlich verlangsamt. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Und so können wir auch einen eigentlich nicht stabilen Elektrolyten trotzdem stabil über die Lebensdauer eines Automobils machen.
Also ich fasse mal zusammen, Herr Körver. Sie haben da eine ganz interessante Zellchemie mit diesem Festelektrolyten in der Solstice-Batteriezelle, in dieser Feststoffzelle realisiert. Tolle Zyklenanzahl, starke Energiedichte. Sie haben mit Mercedes potenziell einen Kunden, der das gerne bald entgegennimmt. Jetzt lese ich noch dazu, dass Sie tatsächlich die Kathode auch in einem Trockenbeschichtungsverfahren hergestellt haben. Das ist auch für uns deshalb ganz toll, weil wir das auch im Podcast hier schon mal diskutiert haben. Aber ehrlich gesagt, fast ein bisschen unglaubwürdig. Ist das tatsächlich real? Ist das mit allen Ihren Zellen schon passiert?
Also aktuell verwenden wir diesen Trockenbeschichtungsprozess für die Solstice-Technologie. Und das ist korrekt. Also wir stellen die Kathode dieser Technologie in einem komplett trockenen Verfahren her. Das heißt, wir verwenden jetzt keine Lösemittel mehr, wie zum Beispiel NMP, das für konventionelle Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, sondern wir mischen den sulfidischen Elektrolyten direkt mit dem Kathodenmaterial. Und das ist besonders vorteilhaft für auch Sulfide. Wir haben eben schon über die elektrochemische Stabilität gesprochen. Eigentlich ist auch die chemische Stabilität limitiert. Das heißt, es würde zum Beispiel jetzt bei einem Lösemittel, wenn man das mit dem Elektrolyten, also dem Sulfid vermischt, auch zu einer Reaktion kommen. Und die ist natürlich potenziell jetzt nicht unbedingt positiv für die Performance. Das heißt, wir können eigentlich diesen Elektrolyten direkt verwenden, ohne jetzt diese extra Exposure. Und das führt auch dazu, dass unsere Zellen eine höhere Performance haben. Jetzt ein weiterer Vorteil in diesem Trockenbeschichtungsprozess, das ist natürlich auch allen bekannt, ist der kleinere Footprint der Anlage. Das sind viel kleinere Anlagen, man braucht keine großen Trocknungsstrecken mehr. In unserem Fall führt es aber auch zu einer Erweiterung der Energiedichte. Und zwar können wir jetzt Elektroden deutlich dicker designen, also deutlich höher stapeln, wenn man will, was vielleicht mit dem Flüssigprozess jetzt zumindest mal nicht in einem Schritt möglich wäre. Da müsste man dann vielleicht trocknen, nochmal beschichten. Und wir können durch diesen Prozess direkt ein sehr hohes, man nennt das Loading, also die Beladung der Elektrode steigern, was dann auch nochmal natürlich positiv sich auf die Energiedichte auswirkt.
Es gibt Ihr Unternehmen auch an, dass Sie grundsätzlich günstiger herstellen wollen als Ihre Konkurrenz. Jetzt nehme ich an, die Trockenbeschichtung der Kathode, das ist ein großer Hebel von diesem Statement. Oder gibt es da noch irgendwas anderes, was dahinter steckt?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass die Kompatibilität mit dem Trockenbeschichtung und Trockenmischprozess ist natürlich ein großer Faktor. Also wir haben weniger Lösemitteleintritt, beziehungsweise in dem Fall gar keinen Lösemitteleintritt. Wir brauchen auch keine Anlagen für Trocknung, für Lösemittel-Recovery. Ich denke, das ist soweit bekannt. Vielleicht so sekundäre Effekte sind natürlich auch, dass eine höhere Energiedichte natürlich auch weniger Material pro Energiespeicher bedeutet. Das heißt, ganz, ganz simpel kann man sich vorstellen, jede Batterie hat vielleicht am Ende 2 Tabs und egal wie groß die ist oder egal wie viel Energie die hat. Und so werden dann bestimmte Komponenten natürlich mit der Energiedichte skaliert und so können wir das deutlich billiger produzieren als vielleicht jetzt eine konventionelle Zelle, die eine deutlich geringere Energiedichte hat.
Jetzt haben wir bis jetzt gar nicht über das Zellformat eigentlich gesprochen. Ich weiß, die Festzelle, die hat so ein längliches Pouchzellenformat und auch die Solstice-Zelle, die sieht aus wie vielleicht so ein handgroße Pouchzelle. Da habe ich mich gefragt, gibt es das Ganze denn auch in zylindrisch oder ja in prismatisch irgendwann?
Also aktuell noch nicht. Ich denke, was man sich vorstellen könnte, ist, dass man im ersten Schritt vielleicht in eine prismatische Richtung geht. Das ist besonders attraktiv für Automobilhersteller, weil das besonders im Falle von dem Modulaufbau oder auch dem Packaufbau gibt es da Synergien. Man kann sich das so vorstellen, dass eine prismatische Zelle natürlich viel mehr mechanische Integrität mitbringt in so einem Speicher. Also braucht man weniger vielleicht Zwischenstreben und Strukturen oder Säulen, die das Pack zusammenhalten. Zylindrisch würde ich sagen, gibt es aktuell noch wenig Forschung zu. Also es gab noch nicht viele überhaupt gemacht und versucht. Man kann sich das natürlich so vorstellen, dass auch Elektrolyte, die selber fest sind, die müssen in dem Fall natürlich sehr schnell gerollt werden. Und ich will das jetzt nicht ausschließen, dass wir das mal schaffen werden. Ich würde aber sagen, das dauert noch etwas und man muss noch etwas Entwicklungsarbeit wirklich auch da rein investieren.
Dann sprechen wir jetzt mal über Mercedes. Ich gebe Ihnen am Anfang mal ein Zitat von Ihrer Chefin, CEO Dr. Siyu Huang, CEO von Factorial Energy. Sie hat gesagt, Durchbrüche bei der Feststoffbatterie sind nur relevant, wenn sie skalierbar in Größe in den Handel gehen. Und da hat Markus Schäfer, der Mercedes-Entwicklungschef, im letzten Jahr 2024 bezüglich ihres B-Musters gesagt, wir werden diese in Module und Batteriepacks integrieren, um sie ausgiebig zu testen und anhand unserer strengen Leistungsspezifikationen zu optimieren. Ja, können Sie diesen Schritt von Ihren Labortests in Boston vielleicht mal so ein bisschen zusammenbringen mit der Optimierung der Packs bei Mercedes? Das ist ja tatsächlich eine große Abhängigkeit, eine Koevolution sozusagen zwischen Zellentwickler und dann eben des Packbauers. Wie funktioniert das überhaupt?
Also das ist eine lange Reise, die man da hinter sich bringen muss, wo wir auch teilweise natürlich noch dran arbeiten heute. Im Labor ist alles relativ klein. Da sind die Mengen klein, da sind die Mischprozesse klein. Da ist auch das Format viel kleiner. Das heißt, die Ströme sind kleiner, alles ist kleiner. Das heißt, die Effekte, die am Ende in der großen Zelle vielleicht stattfinden, zum Beispiel die thermische Ausdehnung, die thermische Verteilung, die Drücke, die auch elektrochemische Felder, ist alles etwas anders. Auch wieder sehr einfach ausgedrückt, wenn die Tabs sehr nah beieinander sind, ist das ein anderer Widerstand, als wenn die Tabs sehr weit auseinander sind. Und diese Art der Skalierung, die muss man erstmal verstehen. Also wie transferiert man überhaupt aus dem Labor in größere Formate? Was hat man vielleicht für Abstriche? Was hat man vielleicht für Nebeneffekte? Und dann auch in so ein Zielformat. Also fest ist jetzt heute in einer 106 Amperestundenzelle. Das ist ein sportliches Zielformat, sehr große Pouchzelle. Die muss natürlich dann wiederum in ein Batteriepack eingebaut werden. Da müssen natürlich jetzt auch viele sowohl thermische als auch mechanische Tests gemacht werden. Also wie verteilt sich zum Beispiel die Wärme in der Zelle, aber dann auch über ein Modul. Wir haben eben über Kühlelemente gesprochen, über Isolationen, über all diese zusätzlichen Features, die muss man natürlich jetzt testen. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man A, eine Zelle hat, die einen gewissen Reifegrad hat und B, auch ein entsprechend großes Format. Und das hat Markus Schäfer zusammen mit uns announced letztes Jahr. Und mit diesem B-Sample kann man dann natürlich schon deutlich besser sich überlegen, okay, wie sieht jetzt vielleicht das Modul aus, wie sieht das Pack aus und kann da erste Konzepte entwerfen und auch schauen, wie überträgt sich denn die Leistung dann am Ende auf das Batteriepack, weil das ist ja das, was der Kunde am Ende in seinem Fahrzeug dann auch hat.
Aber können Sie kurz nochmal sagen, diese B-Samples, die Mercedes jetzt offenbar von Ihnen bekommen hat, das sind eben die fest Festkörperbatteriezellen und nicht die Solstice-sulfidischen Festkörperzellen. Insofern, da ist die Leistungsdichte wahrscheinlich nochmal deutlich geringer. Da muss gekühlt werden. Das sind doch völlig andere Ansätze als jetzt bei Ihrem sulfidischen Ansatz. Insofern, das sind doch zwei völlig verschiedene Projekte. Muss man da nicht eigentlich von null wieder anfangen? Oder kann man da von diesen beiden Zellchemien voneinander lernen?
Also ich denke, man kann auf jeden Fall davon lernen. Fest ist ein anderer Produktionsprozess. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall vielleicht nicht ganz von null beginnen. Wir haben natürlich viel Erfahrung gesammelt im Batteriebau und auch im, vielleicht wie man das in ein Format bringt, was dann für Automobil relevant ist. Da hängt auch viel zusammen mit der Optimierung von so einem Design. Das ist leider nicht so simpel, wie man sich das vorstellt. Man nimmt einfach zwei Elektroden und einen Separator und stapelt die und dann kommt am Ende eine tolle Zelle rum. Das sind ganz viele Features, ganz viele Feinheiten, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht erkennt. Und das können wir natürlich übertragen zwischen auch diesen beiden Technologien. Fest ist jetzt schon im B-Sample. Das heißt, damit einher gehen auch bestimmte Key-Performance-Indicators. Und die Zelle, wie Sie sagen, hat eine geringere Energiedichte. Allerdings würde ich sagen, die muss ich jetzt auch nicht verstecken. Also die ist bei 390 Wattstunden pro Kilogramm. Was schon mal ein deutlicher Sprung ist von vielleicht den so 250 bis 300 für konventionelle Lithium-Ionen-Batterien. Also je nachdem, ob man jetzt eine Graphitzelle nimmt oder eine Siliziumzelle.
Jetzt stelle ich mir gerade so vor, der neue Mercedes EQS jetzt mit einer Factorial Energy Zelle, der Festkörperbatteriezelle, fährt vielleicht 100 oder 200 Kilometer weiter pro Ladung. Ist das so ungefähr eine Schätzung?
Ich denke, das wird sich zeigen. Also wir sind aktuell ja noch in der Entwicklungsarbeit. Da muss man viel überlegen, wie einerseits integriert man so eine Technologie in ein Batteriepack, aber natürlich auch, wie nutzt man die Vorteile effizient. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade über das Gewicht geredet. Das überträgt sich ja nicht automatisch in Reichweite, sondern da muss man überlegen, was kann man eigentlich in diesem Batteriepack zum Beispiel ändern. Kann man zum Beispiel Aluminium durch Stahl ersetzen? Kann man vielleicht andere Materialien verwenden? Und daraus ergibt sich dann am Ende eine finale Reichweite. Und auch da gibt es jetzt, ist nicht nur konkret von Mercedes, aber es gibt natürlich auch die Überlegung, will man überhaupt die Reichweite erweitern? Oder will man einfach weniger Batterie reinbauen? Also die größten Probleme von Konsumenten heutzutage sind meistens das Schnellladen, aber auch natürlich der Preis von so einem EV. Und da kann man sich überlegen, wenn man dieselbe Reichweite mit weniger Batterie erreichen kann, dann ist das natürlich auch ein direkter monetärer Vorteil für den OEM, aber dann auch für den Kunden.
Das haben Sie jetzt schon zum zweiten Mal angesprochen, dass es die Überlegung gibt, Luxusautos mit weniger Reichweite, aber einer kleineren Batterie auszulegen. Wir wissen doch eh, dass die Elektroautos eher ein bisschen mehr Platz haben als die Verbrenner. Warum würde man denn jetzt beispielsweise in einem Mercedes EQS nur 70 oder 80 Kilowattstunden verbauen auf Dauer? Ich meine, da ist doch die Reichweite auch gerade in Europa das entscheidende Kriterium, oder?
Für einen Luxus oder eine Premium-Limousine, wie zum Beispiel Mercedes sie herstellt, wird immer die Reichweite ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal sein. Für allerdings ein Mittelklasse-Segment, wir haben ja auch noch andere Partner, mit denen wir arbeiten, ist die Reichweite vielleicht jetzt nicht das Hauptaugenmerk für den Kunden, sondern die möchten dann eher, dass der vielleicht dann nochmal 2.000, 5.000 Euro billiger wird. Man spricht immer wieder über dieses 25.000 Euro EV und in anderen Klassen ist die Reichweite oder dieser Trade-off zwischen viel und wenig Batterie dann vielleicht viel relevanter als in so einem Premium-Segment.
Ich spreche das deshalb an, weil vielleicht wäre das nochmal eine Frage an Sie, was denn überhaupt so eine Solid-State-Batteriezelle kostet, jetzt fürs Pack gesehen, weil man natürlich dem Verbraucher jetzt eine Sache vielleicht nicht verkaufen könnte, nämlich die Batteriezelle wird ein bisschen kleiner, sie ist ein bisschen teurer und führt zu ein bisschen weniger Reichweite. Das wäre am Ende doch tatsächlich kein Business Case. Deswegen sind Sie wahrscheinlich auch mit Mercedes einer Luxusmarke im Gespräch. Wie sieht's denn das bei den anderen Autobauern aus? Stellantis beispielsweise. Warum schielen die auf diese Solid State Batteries? Kriegen Sie das hin, in den geringen Preisen damit zu halten?
Eine Technologie wie Solstice oder Fest oder auch generell Feststoffbatterien werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie jetzt einen deutlichen Mehrwert dem Kunden oder halt einen Kostenbenefit dem OEM liefern. Und unsere aktuelle Annahme ist, dass wir das auch schaffen. Also wir werden eine deutliche Reichweitensteigerung haben. man kann das natürlich übersetzen in weniger Batterie. Das heißt nicht, dass das ein OEM dann auch machen wird. Das wird relevant sein für andere Segmente. Man kann sich das so vorstellen, eine neue Technologie, die ist natürlich im ersten Moment teurer, einfach weil die Skaleneffekte nicht so groß sind. Alles, was unterhalb der so 20 bis 40 Gigawattstunden produziert wird, kann am Ende nicht diese magischen $100 pro Kilowattstunde erreichen. Das heißt, auch da wird es eine Zeit lang dauern, bis man so ein bisschen diese Marktdurchdringung erreicht hat. Und dann will man natürlich schon diese Technologien auch in anderen Segmenten nutzen. Also die Motivation für unsere Partner, also Stellantis, Mercedes, als auch Hyundai, ist natürlich nicht, das nur in bestimmten Premium-Segmenten zu verwenden. Ich denke aber einfach aus der Gedanke, dass das zuerst in so einem Fahrzeug landen wird, ist natürlich durchaus richtig, weil man eben in dieser Skalierungsphase bestimmte Kosten hat. Und da kann man natürlich auch besonders gut dann eine Technologie zeigen, die auch entsprechend höhere Leistung, weniger Gewicht, mehr Power dann mit sich bringt.
Dann wünschen wir Ihnen dabei auf jeden Fall viel Erfolg in der Ausstattung der OEMs mit ihren Feststoff-Batteriezellen. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Körver. Jetzt sind Sie dran, liebes Publikum. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, dann schreiben Sie gerne mal in die Kommentarspalte, was halten Sie von Factorial Energy und diesen beiden Feststoffzellen, die wir heute hier im Podcast vorgestellt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.